Also nochmal von vorne. Fortsetzung im Galaterbrief, das Geschenk der Freiheit erhalten. Heute geht es um Paulus, wie er sich dafür einsetzt und wie er das hinbekommt. Was mir nämlich am Apostel Paulus gut gefällt, ist seine Gradlinigkeit. Das, was er für sich erkannt hat, setzt er im Leben durch, ohne Wenn und Aber. Jesus ist ihm persönlich begegnet. Jesus hat ihn beauftragt, das Evangelium weiterzusagen. Er ist beauftragt, unter den Nichtjuden Gemeinden zu gründen. Und er tut es einfach. Er fragt nicht groß nach. Er hält nicht erst irgendwelche Konzile ab, irgendwelche komplizierten Konventssitzungen. Er spricht sich nicht erst ab mit irgendwelchen Leuten. Wie soll ich was machen? Er marschiert munter drauf los, so wie Gott es ihm gesagt hat. Und aus der persönlichen Beziehung zu Jesus erfährt er täglich auch, was dran ist, und er setzt das um. So einfach kann Christenleben sein. So einfach. Befreit und gesegnet. Es könnte. Wären da nicht andere, die einem die eigene Freiheit streitig machen oder die einen durch Regeln und Bestimmungen einzuengen versuchen? Von Anfang an war das Problem der Christen. Und es zieht sich bis in unsere heutigen Tage fort. Immer wieder beobachten wir Christen uns misstrauisch. Wieso macht der oder die das so? Er oder sie sollte es doch so machen. Du bist falsch. Ich bin richtig. Ich bin ja sowieso der Beste. Und unter diesen Aspekten entsteht ja auch der Galaterbrief, dass Paulus ihm sagt, nein, Gott hat uns in Christus die Freiheit geschenkt und wir dürfen in dieser Freiheit leben. Und die sollen wir uns bewahren und uns nicht einengen lassen, durch wen auch immer. Und hier jetzt im Galater 2, 1 bis 10 setzt sich Paulus für diese Freiheit des Evangeliums ein. Und er argumentiert apologetisch, also er setzt sich ein, er verteidigt seine Haltung und auch sein Evangelium oder das Evangelium. Er setzt sich theologisch dafür ein. Ihm ist es wichtig, dass das teamorientiert läuft, aber eben auch diakonisch. Das sind die vier Themen, die uns heute in aller Kürze beschäftigen werden. Zuerst einmal verteidigt Paulus das Evangelium apologetisch. Vers 1 bis 3, Galater 2. 14 Jahre später bin ich zusammen mit Barnabas und Titus wieder nach Jerusalem gekommen. Gott selbst hatte mir den Auftrag zu dieser Reise gegeben. In Jerusalem habe ich der Gemeinde, vor allem ihren führenden Männern, vorgetragen, was ich den Menschen aus anderen Völkern verkündige. Ich wollte sicher sein, dass ich nicht vergeblich arbeite oder bisher gearbeitet habe, indem ich etwa etwas anderes lehrte als sie. Alle Verantwortlichen stimmten meiner Arbeit zu. Paulus war bereits 14 Jahre Christ. Er arbeitete wahrscheinlich als Zeltmacher in der Gemeinde zu Antiochia und er war einer der leitenden Mitarbeiter in dieser Gemeinde geworden. Als in Jerusalem eine Hungersnot ausbrach, beauftragte die Gemeinde ihn und Barnabas, Apostelgeschichte 11 nachzulesen, den hungernden Christen in Jerusalem mit einer Geldspende zu helfen. Manche Ausleger meinen, dass es sich hier um einen Besuch nach Jerusalem anlässlich des Apostelkonzils handelt. Ich persönlich sehe das nicht so, weil im Galaterbrief kein einziger Hinweis auf dieses so wichtige Apostelkonzil steht. Und so nutzt Paulus den Jerusalem-Aufenthalt, um theologische Fragen mit anderen führenden Mitgliedern der Urgemeinde abzugleichen. Paulus, ein hochgebildeter, gelehrter Mann. Und er hat es gelernt, seinen Glauben apologetisch darzulegen. Er erklärt, was er glaubt und wie sich theologische Aussagen belegen lassen. Ich weiß nicht, ob euch schon aufgefallen ist, in Deutschland gibt es im Moment ganz, ganz viele Menschen muslimischen Herkunfts und auch ganz viele junge Männer vor allem, die aus arabischen Ländern gekommen sind, die Deutsch gelernt haben und die jetzt missionarisch für den Koran und für den Islam unterwegs sind. Mir ist das in dieser Woche in Lübeck passiert. Ich hatte einen Termin in Lübeck, hatte noch ein bisschen Zeit und saß da vor dem Holzentor auf einer Bank und habe noch so einen Döner gegessen. Und dann spricht mich da jemand aus dem Islam an, ob ich religiös sei. Ja, nun habe ich erstmal nicht so gleich geantwortet, weil ich ahnte, wenn ich, ja, ich bin Pastor, hätte ich wahrscheinlich den ganzen Nachmittag diskutieren müssen. Und er erzählte mir dann, sie seien ausgesandt, um den Koran und das hier in Deutschland verständlich zu machen. Denn das, was wir in den Medien sehen, sei nicht der Koran. Evangelisation auf eine ganz andere Art und Weise in Deutschland von hochgebildeten und gelehrten Männern, apologetisch unterwandert. Da ich wenig Zeit habe, habe ich mit ihm auch nicht diskutiert, würde auch nichts bringen, denn die hochgebildeten Leute werden sich kaum für den christlichen Glauben interessieren. Ja? Und Paulus war auch so einer, aber eben als Christ. Er ging wirklich in die Städte und er hat seinen Glauben dargelegt. Der einzige kleine feine Unterschied ist, Gott selbst stellt sich dazu und bestätigt ihn durch Zeichen und Wunder. Und dieser Glaube, das, was Paulus lehrt, war der Grundstock, dass etliche Gemeinden entstanden sind. Die Aussage, Gott hat mir selbst den Auftrag zur Reise gegeben, zeugt davon, wie eng verbunden er mit Jesus Christus lebt. Paulus war ja in Antiochia noch in der Gemeinde, bevor er in den Missionsdienst ging. Und sein Job war es dort, als Jude unter den Heiden zu wirken. Das heißt, er kannte die Kultur gut. Er wusste, wie die Menschen ticken. Und er hat es geschafft, als Jude in einer für ihn fremden Kultur Gemeinden zu gründen, hier in Antiochien und später eben noch in vielen anderen Stellen. Und er lebte eng verbunden mit Jesus und bekommt jetzt diesen Auftrag, geh nach Jerusalem, sprich dich mit den anderen ab. Was mir auffällt hier zuerst einmal ist, Christsein lebt davon, dass Gott zu uns spricht. Wenn wir Gott nicht mehr hören, die Impulse des Heiligen Geistes nicht mehr verstehen, wenn sich da im Herzen bei uns nichts mehr regt, dann spricht Gott auch im Regelfall nicht mehr. Oder ich höre ihn einfach nicht mehr. Oder vielleicht will ich ihn auch nicht mehr hören. Das kann ja auch sein. Wann haben wir zuletzt Gott persönlich in unser Leben hineinsprechen lassen? Was erwarten wir von Gott? Wie soll er sprechen? Laut aus dem Himmel heraus oder still in unserem Herzen? Durch die Bibel oder durch andere Menschen? Durch Leid oder durch Segen? Am Freitag war ich unterwegs. Wir hatten einige Senioren bei uns in Mölln. Die habe ich aus Hamburg abgeholt und auch wieder nach Hamburg zurückgefahren. Und ich war vormittags noch bei mir in der Bank. Ich musste ein Schriftstück in unser Schließfach packen und hatte dafür diesen Bankschlüssel in meiner Hosentasche. Habe ich ihn irgendwie völlig vergessen und entdeckte in Hamburg, oh, du hast den Schlüssel noch in der Tasche. Pass schön auf, dass er nicht wegkommt. Und zu Hause, als dann alles erledigt war und ich zu Hause wieder war, der Schlüssel ist weg. Irgendwie, als ich meinen Schlüsselbund hier raus, so aus der Tasche, musste er rausgeflogen sein. Oh, das ist natürlich ein ärgerliches Ding. Und gestern komme ich nachmittags unseren Weg hoch. Eine ältere Frau, eine Rentnerin bei uns, ist gerade im Garten, spricht mich an. Haben Sie vielleicht einen Schlüssel gefunden? Ich habe hier einen gefunden. Das war exakt dieser Schlüssel. Das war Gottes Maßarbeit. Ich komme genau in der Minute, wo diese Frau den findet und auch gleich mit mich anspricht. Sie hätte ja auch einen anderen Nachbarn ansprechen können. Aber sie spricht mich an. Da war der Schlüssel wieder da, nicht? Das sind so die kleinen Wunder Gottes, die man so erlebt, ja, wo man merkt, Mensch, Gott segnet einen irgendwie. Und genau das ist es, was Paulus erfahren hat. Er hat eine ganz klare Beziehung zu Gott und er hört einfach, wie Gott wirkt. Er spürt einfach die Impulse und er setzt sie einfach um und lebt so eng verbunden mit Jesus. Gott spricht. Und das Zweite, Paulus reflektiert seinen Dienst. Er ist kein überheblicher Macher. Ja, er ist nicht jemand, der sagt, ey, ich bin hier der Coole, der unter den Heiden missioniert und ihr Apostel ist ja nett, dass sich in Jerusalem alle noch rumsauert, aber ich. Nein, überhaupt nicht. Er weiß, es geht nicht um ihn. Er tritt hinter der Botschaft zurück. Es geht um Jesus. Es geht um diese Botschaft, die er zu verkündigen hat. Und da ist es ihm ein Herzensanliegen. Dann, wenn er sowieso schon in Jerusalem ist, um Geld abzuliefern für die hungernden Menschen in der Hungersnot, dann treffe ich mich mit den führenden Menschen, dann sprechen wir uns ab, dann erzähle ich voller Freude, was Gott unter den Heiden in Antiochia und in der Region dort tut und höre gut zu, was die hier in Jerusalem erleben. Und dann sprechen wir darüber, wie wir die Auferstehung verstehen und wie wir die Theologie, der Soteriologie und so weiter, sie haben darüber gesprochen. Und da passte kein Stück Papier zwischen den Aposteln und zwischen Paulus. Sie waren sich absolut einig. Warum waren sie sich einig? Weil der Heilige Geist gleich wirkt. Der Heilige Geist wirkt genauso in Jerusalem mit derselben Botschaft, wie er in Antiochia gewirkt hat. Das war damals so und das ist heute so. Ja, In der grundlegenden Theologie darf es keine Unterschiede geben, weil die Bibel hier keine Unterschiede macht. Wenn wir Menschen Unterschiede machen wollen, dann wird das schwierig. Und dann haben wir den Streit und dann haben wir die verschiedenen Konfessionen, die sich auch gegenseitig auch nicht immer alle ganz grün sind. Für Paulus ist das wichtig, dass er in den grundlegenden theologischen Aussagen mit den anderen geistlichen Leitern der damaligen Zeit an einem Strang zieht. Und ich denke, das ist eine gute Art. Das Zweite, was mir auffällt, ist, Paulus verteidigt die Freiheit des Evangeliums auch theologisch. Nicht? Also jetzt nicht nur, dass er apologetisch ist, sondern dass er auch wirklich ganz klar sagt, weiß, was er sagt. Ein Beispiel. Ich war schon Theologiestudent gewesen, war 10 Jahre lang selbstständig und habe ja dann nochmal 3 Jahre lang meine theologische Ausbildung abgeschlossen. Und ich sitze mit einer zweiten theologischen Ausbildung in relativem Anfang des Studiums in unseren Reihen und da kommt der Dozent praktisch in die systematische Theologie und fragt, so ihr Lieben, erklärt mir doch einmal Luthers Rechtfertigungslehre. Ich war damals schon fast 20 Jahre Christ und hatte keine Ahnung, wie ich das zu erklären habe. Wie diese so wichtige Theologie erklärbar ist. Könnt ihr es? Wäre gut. Lesen wir mal die Verse 3 bis 5. Nicht einmal von Titus, meinem griechischen Reisebegleiter, wurde verlangt, dass er sich beschneiden lässt. Die Frage der Beschneidung wäre überhaupt nicht zum Problem gewesen, wären da nicht einige falsche Brüder gewesen, die hinter meinem Rücken spioniert hätten. Sie wollten unbedingt beweisen, dass ich die Freiheit missbrauche, die uns Christus schenkt, und erwarten, dass wir uns wieder ihren Gesetzen unterwerfen. Aber wir haben ihnen keinen Augenblick nachgegeben und ihnen keinen einzigen Punkt zugestimmt. Denn für uns ist nur eins wichtig, dass euch die Wahrheit des Evangeliums erhalten bleibt. Er erklärt ganz klar theologisch seinen Gegnern, wie sich das verhält mit der Beschneidung. Und wir müssen als Christen in der Lage sein, den Menschen unseren Glauben, den wir haben, auch erklären können und vielleicht auch in den wichtigen theologischen Punkten darlegen können, wie Gott denkt und warum er denkt, warum Jesus Christus gekommen ist, was Jesus Christus gemacht hat, wie sich das mit der Auferstehung verhält und so weiter. Früher, als ich anfing Pastor zu werden, war es üblich, dass Leute, die zum Glauben kamen, einen Glaubenskurs durchliefen. Das war üblich. Macht man heute nicht, die Leute haben alle fast keine Zeit mehr. Und ganz, ganz, ganz viele Leute wissen einfach auch heute nichts mehr über Theologie. Sie wissen ja, ich bin Christ, ich habe es irgendwie verstanden, aber sie können es nicht erklären. Und Paulus, gut, nun war er auch gebildeter Theologe, konnte auch sehr klar theologisieren, und zwar so theologisieren, dass die Menschen verstanden haben, worum es ging. Titus war ein Heide und er kam mit nach Jerusalem. Und Paulus wollte prüfen, wie sind die jüdisch geprägten Christen, wie gehen sie mit einem heidnischen Christen um? Würden sie das Bundeszeichen der Beschneidung fordern? Wenn ja, hätte Paulus den Stoff geliefert für den ersten großen Kirchenstreit. Paulus wusste, dass sowohl Juden als auch Heiden ohne Unterschied von Gott angenommen sind, wenn sie an Jesus Christus glauben und dass die Gemeinde das auch tun sollte. Nach seinen Worten wurde die Wahrheit in Jerusalem bestätigt, denn sie haben nicht Titus gezwungen, sich beschneiden zu lassen, obwohl er Grieche war. Und das Ergebnis, ja, dass die Beschneidung theologisch nicht zu diskutieren war, weil es eine neue Zeit gab, war auch ein großer Verdienst von Paulus, dass er eben so geradlinig auch in dieser theologischen Frage ging und die anderen Juden, Christen das dann mitgemacht haben, die Leitenden. Und wenn hier steht, gewisse falsche Brüder, so war es von Anfang an klar, dass es immer wieder Menschen gab, die können mit der Freiheit des Christus, die Christus uns schenkt, nichts anfangen. Die wollen, dass Menschen und Christen in einem gewissen quadratisch, praktisch eleganten System hineinpassen und in diesem System müssen wir leben. Und wer links und rechts ausbricht, ist kein Christ mehr oder ein falscher Christ oder Sektierer oder wie auch immer. Das war schon immer so und das ist bis heute so. Schaffen wir es, dem anderen, der anders denkt, der anders empfindet, auch seine Freiheit zu lassen, auch sein anderes Denken und Empfinden zu lassen? Ich wünsche mir das. Ich wünsche mir das. Ja? Gewisse falsche Brüder übten starken Druck aus, dass Titus nun doch beschnitten werden sollte. Sie gehörten zweifellos zum Lager der Judaisten, deren Hauptaussage nachzulesen ist in Apostelgeschichte 15, wenn ihr euch nicht beschneiden lasst nach der Ordnung des Mose, könnt ihr nicht zu Gott kommen. Und da sagt Paulus ganz klar Nein zu. Und diese falschen Spione wollten eigentlich nur herausfinden, wie leben denn die Christen? Wie ist das, wenn wir keine Regeln mehr zu beachten haben? Wie ist das, wenn wir wahre Freiheit genießen? Wie funktioniert das? Und sie konnten es nicht. Sie waren eingezwängt in ihrem Denken. Jetzt hier mal ein Beispiel. Ich hatte in Norwid eine junge Frau. Sie war in unserer Gemeinde. Sie war gläubig und sie war sehr begeistert und für Jesus, mit Jesus unterwegs. Und sie suchte dann das Gespräch mit mir und hat mir gesagt, Jörg, ich kann mit eurer Art, wie ihr Freiheit lebt und denkt, nicht umgehen. Ich komme damit nicht klar. Ich brauche mehr Regeln. Ich brauche straffe Ordnungen in meinem Leben. Ich möchte gesagt bekommen, was ich darf und was ich nicht darf. Ich möchte gerne in eine Gemeinde gehen, die mir genau das liefert. Sie ist in eine sehr strenge russlanddeutsche Gemeinde gegangen und hat nach diesem Katalog gelebt. Und das war für sie Freiheit. Mich engt sowas ein. Für sie war es Freiheit. Was ich ihr hoch anrechne, ist, dass sie uns nicht verurteilt hat, sondern dass sie gesagt hat, es ist gut, dass ihr damit umgehen könnt. Ich kann es nicht. Und so verstehe ich das auch hier. Menschen, die aus dem jüdischen Glauben kommen, die von Geburt auf an in einem gewissen quadratischen Denkprozess drin waren, die sich es gewohnt waren, nach Regeln zu leben, die sehr wohl zum christlichen Glauben gekommen sind, auch Jesus lieb haben, aber die aus diesem Muster nicht mehr rauskommen. Du musst das tun, du musst jenes tun, du musst das so machen und du musst das so machen, weil sie es im Prinzip mit der Muttermilch gelernt haben. Kann ich verstehen, dass diese Menschen jetzt den Heiden, die zum Glauben gekommen waren, die sowas gar nicht kannten, ihre Regeln aufzwängen wollen? Und wie gut ist es, dass Paulus sagt, nein, das lassen wir nicht zu. Ihr dürft gerne so leben, wenn ihr das wollt. Aber die, die es nicht wollen, dürfen so leben, wie sie es wollen, weil Christus uns die Freiheit schenkt und der Heilige Geist uns hilft, vernünftig und verantwortungsbewusst mit dieser Freiheit umzugehen. Paulus bleibt fest, hier stand die Wahrheit des Evangeliums auf dem Spiel und hier stand letztlich die Identifikation der gesamten ersten Kirche auch auf dem Spiel. Hätte man damals Titus die Beschneidung auferlegt, wäre der erste große Kirchenspaltung perfekt gewesen. Ob die junge Kirche das überlebt hätte, ist sehr fraglich. Und darum, Paulus als brillanter Theologe erklärte ganz klar vom Alten Testament her und auch von dem, was Christus getan hat im Erlösungswerk, warum eine neue Zeit mit einer neuen Ordnung gekommen ist. Und dann ist es ihm als drittes wichtig, dass man die Freiheit des Evangeliums aber auch gemeinsam verteidigt. Verse 6 bis 9. Die verantwortlichen Männer der Gemeinde, wobei mir unwichtig ist, was sie früher einmal gewesen waren, denn das ist vor Gott ganz ohne Bedeutung, diese Männer haben mir jedenfalls keine Vorschriften gemacht. Im Gegenteil, ihnen ist klar geworden, dass Gott mir den Auftrag gegeben hat, den nicht-jüdischen Völkern die Botschaft von Christus zu verkündigen, so wie er Petrus aufgetragen hat, sie den Juden zu bringen. Denn alle konnten sehen, dass meine Arbeit als Apostel ebenso von Gott bestätigt wurde wie die des Petrus. Und nachdem Jakobus, Petrus und Johannes erkannt hatten, dass Gott mir diesen besonderen Auftrag gegeben hatte, gaben sie mir und Barnabas brüderlich die Hand. Wir einigten uns, dass sie das Evangelium weiter unter den Juden verkündigen sollten, wir aber unter den anderen Völkern. Hier sehen wir das Ziel seiner Reise. Ihm ist es wichtig, dass die leitenden Personen der Urgemeinde sich über die Vorgehensweise, wie Gemeinde gebaut werden soll, abstimmen. Paulus möchte im Einklang mit den anderen Aposteln handeln und erbittet ihre Unterstützung und unterstützt zugleich auch die Arbeit dort in Jerusalem. Wie gut ist es, wenn wir Christen doch das auch heute erreichen könnten. Wie schön wäre es, wenn die verschiedensten Gemeinden und Kirchen einander freundlich und wohlwollender gegenüberträten. Wie schön wäre es, wenn wir eine gemeinsame Arbeit koordinieren könnten und uns geistlich unterstützen über die Konfessionsgrenzen hinaus, wo Jesus Christus im Mittelpunkt steht und wo Jesus auch drin ist in der Gemeinde. Diese Menschen müssen wir achten und wertschätzen, ganz gleich, was draußen dran steht. Ganz gleich, was draußen dran steht. Weil die Leiter der Urgemeinde Absprachen getroffen hatten, konnte in aller Ruhe und in allem Segen gearbeitet werden. Zugleich war es ein wesentliches Element, Irrlehren wirkungsvoll zu begegnen. Die Judaisten hatten keine Möglichkeit, mit ihrem Störfeuer ein Keil dazwischen zu treiben. Paulus und die anderen Apostel, die damaligen Leiter der Urgemeinde, waren sich einig. Und immer dann, wenn sich eine Leitung einig ist, da sind die Störfeuer von links und rechts, die prallen ab. Sie werden nicht erfolgreich sein. Wenn die Leitung uneinheitlich wird, dann wird es kritisch. Dann droht ein Werk zu zerbrechen. Bedenken wir, es bleibt auch heute Gottes Prinzip, dass geistliche Leiter vernünftig planen und dass sich vernünftige gemeinsame Absprachen treffen über Konfessionsgrenzen hinweg. Paulus sucht die Einheit, nicht das Einzelkämpfertum. Er sucht die gemeinsame theologische Basis vom Wort Gottes her, basierend auf dem Evangelium der Gnade. Und so kann er mit voller Rückendeckung durch die anderen Apostel seinen Verkündigungsdienst weitermachen und ihm kann das Schnurzpiep egal sein, was die Gegner sagen. Eben, weil sich die Leitung einig ist. Und diese geschlossene Einheit der damaligen Leiter war die notwendige Voraussetzung einer echt wirkungsvollen Missionierung. Und so, sagt Paulus, laufe ich nicht vergeblich. Und innerhalb von nur 100 Jahren war der gesamte Mittelmeerraum christianisiert, mit dem Evangelium durchdrungen und in manchen Landstreichen, Teilen wie die heutige Türkei, Kleinasien, waren 50% der Bevölkerung Christen geworden. Die Einheit der Christen der Leiter hat das ermöglicht. Paulus hält den Irrlehrern stand, er gibt nicht nach. In den Fragen des Heils ist dieses Verhalten immer richtig und angebracht. Und er entlarvt die Judaisten als hinterlistig arbeitende Christen. Ihnen geht es nicht um Jesus, sondern ihnen geht es darum, mit ihren Gedanken über andere Menschen Macht auszuüben. Und immer wenn Menschen oder geistliche Leiter Macht ausüben wollen über Menschen oder über Christen oder über eine Gemeinde, wird das sehr kritisch. Das kann erstmal gut gehen, aber irgendwann bröselt dieser Laden auseinander. Weil Gott das nicht zulässt, dass Menschen Macht bekommen, die Macht gehört Jesus Christus. Er ist das Haupt der Gemeinde. Die Missionare besiegeln ihre Übereinstimmung und Übereinkunft, indem sie Jakobus, Petrus und Johannes Paulus die rechte Hand geben als damaliges Zeichen eines Vertrages. Das war so das damalige Zeichen. Und dann sehen wir ein letztes. Die Freiheit des Evangeliums wird verteidigt durch wirkungsvolle Diakonie. Vers 10, um eins haben sie uns gebeten, dass wir die Armen in der Gemeinde von Jerusalem nicht vergessen sollten. Und dafür habe ich mich auch immer eingesetzt. Wir müssen nicht bei der Apologetik bleiben und nicht bei der Theologie bleiben, sondern wir müssen immer wieder zurückkehren zum Menschen. Evangelium von Jesus Christus ist immer Dienst am Menschen, muss immer den Menschen erreichen. Und ihn wahrnehmen und sehen. Es geht nicht um eine gute Theologie. Es geht um gelebte Liebe direkt am Menschen. Das ist das Prinzip. Und hier in Jerusalem zu der Zeit, als Paulus da war, gab es Not. Es gab eine Hungersnot, die Christen litten und nicht nur die Christen, auch viele andere. Und da kann ich Ihnen zwar erklären, wie die Theologie von Jesus Christus liegt, aber wenn der Bauch leer ist und der Hunger groß ist, dann ist es erstmal wichtig, den Bauch zu füllen und den Hunger zu stillen, bevor ich ihm dann auch die gute Botschaft bringen kann. Erstmal muss die helfende Hand da sein. Das war von Anfang an so. Und das ist ein gutes geistliches und christliches Prinzip bis heute. Erst die helfende Hand hinstrecken und dann den Mund öffnen, nicht umgekehrt. Das Opfer der damaligen christlichen Gemeinde würde die notgeratenen Christen in Jerusalem lindern. Und es war zugleich der Beweis für die Solidarität der Heidenchristen mit den jüdischen Christen. Eine solche öffentliche Demonstration der Verbundenheit aller Christen fördert die Einsatz, fördert die Einheit und fördert die Liebe unter den Gläubigen und trägt dazu bei, Missverständnisse zu beseitigen, so wie wir sie in galatischen Gemeinden ja sehen. Wo sich die helfende Hand öffnet, weil ein liebendes Herz sich von Gott bewegen lässt, wird Gemeinde gebaut. Damals wie heute. Und die Freiheit des Evangeliums geht nicht ohne liebevolle Diakonie am Nächsten. Liebe Gemeinde, Paulus setzt sich für das Evangelium der Gnade ein. Er möchte, dass die daraus resultierende Freiheit gelebt wird unter Leitung des Heiligen Geistes. Er lässt nicht locker. Er widersteht den Irrlehren. Er geht den geradlinigen Weg unter der guten Leitung Gottes. Sein Herz ist bewegt von der Liebe zum Nächsten und seine Hände sind bereit zum Dienst. So kann Leben sinnerfüllt gelingen. Und so wird Gott Menschenherzen verändern. Und das wünsche ich mir auch, dass wir das immer wieder für uns ganz persönlich auch so erleben, in dem Umfeld, in dem wir leben. Amen. Amen.